Ja, Matthias Rüdiger hat es zu Anfang des Gottesdienstes schon gesagt, der heutige Sonntag hat zwei Namen, Totensonntag und Ewigkeitssonntag. Und der Totensonntag erinnert uns natürlich besonders an den Tod und da steht auch das Abschiednehmen so in dem Vordergrund und die Trauer und so gehen ja auch heute viele Menschen auf den Friedhof und tauchen da eigentlich ein in ein Stück andere Welt, dass man sich einfach bewusster wird, dass das Leben hier endlich ist. Vor allem, wenn wir an Gräbern vorbeigehen, auf denen dann auf den Grabsteinen Namen stehen von Menschen, die wir kannten und die ein Stück des Lebensweges mit uns teilten. Und ja, jeder, der hier ist und schon etwas mehr Lebenserfahrung hat, wird wahrscheinlich das aus eigener Erfahrung kennen. Und dann steigt manches an Erinnerungen wieder hoch von dem, was uns verbunden hat. Und so geht es an dem heutigen Tag für viele um diese Trauer, das zu bewältigen, den Abschied, den Schmerz, die Tränen, vielleicht auch die Hoffnung, sich wieder neu zu erinnern. Wenn jemand stirbt, dann hat das eigentlich immer zwei Seiten. Das eine ist, dass der Tod oft auch für viele Menschen auch Ruhe und Erlösung mit sich bringt, dass wir wissen, dass der, der jetzt von uns gegangen ist, seinen Todeskampf beendet hat, dass er einen gewissen Frieden, kann man so sagen, hat, erlöst ist von Krankheit und Schmerz, die oft dem Tod vorausgehen. Und besonders, wenn wir natürlich wissen, dass der, von dem wir uns verabschieden mussten, dass der eine Hoffnung hat, eine ewige Hoffnung, dann ist dieses Sterben auch Erlösung und Frieden. Aber es bleibt auch immer noch diese zweite Sicht, dass der Tod immer ein Schmerz ist, weil er mit Trennung, weil er mit Abschied verbunden ist und weil er oft ja mit Fragen, die offen bleiben, verbunden ist. Warum musste dieser Mensch jetzt schon sterben? Warum jetzt? Warum auf diese Weise, wenn es schwer war? Es bleiben Fragen offen, wenn Dinge nicht geklärt werden konnten, wenn manches nicht ausgesprochen werden konnte. Und so brennt sich dieses Abschiednehmen doch in manche Seele tief ein. Das ist auch mir so gegangen. Mir wurde das eigentlich als junger Mensch schon sehr bewusst, als ich in meinem Zivildienst auf einem Alters- und Pflegeheim für 1,5 bis 2 Jahre war und in dieser Zeit praktisch einmal die ganze Station, auf der ich war, gestorben war und ich von manchem Abschied nehmen musste und ich mir dabei eben sehr bewusst war, als junger Mensch schon, dass dieses Leben endlich ist. Und natürlich besonders schmerzhaft ist, wenn wir Abschied nehmen müssen von Menschen, die uns sehr lieb sind. Ich denke da an meine Omas oder an meine Mutter. Und dann bleibt einfach ein Loch, eine Lücke, eine Leere. Da ist ein Platz, ja, vielleicht vergleichbar mit einem öden Feld, auf dem keine Blume mehr blüht. Eine Stelle, wo einmal ein Mensch war, den ich geliebt habe und der mich geliebt hat, da ist dieser Mensch jetzt nicht mehr erreichbar. Und darum ist es wichtig, denke ich, dass wir uns Zeit nehmen für dieses Abschiednehmen. Es ist wichtig für unsere Seele, auch wenn es manchmal schon lange her ist. Und daher ist dieser Totensonntag, auch wenn er irgendwie auch etwas Nachdenkliches, Trauriges in sich hat, glaube ich, sehr wichtig, auch für unsere seelische Gesundheit, dass wir das zulassen, dass wir das wirklich nutzen, dass wir uns erinnern an die Menschen, die schon gestorben sind. Und ich weiß, dass manche das sehr schlecht können. Ich habe schon manchen begleitet, eine junge Frau zum Beispiel in Bremen, da war sie war noch recht jung und ihr Bruder war gestorben. Und die ganze Familie kam darüber nicht hinweg und die ganze Familie erstarrte irgendwie zu Stein, kam einfach damit nicht klar, taten so, als wenn nichts gewesen wäre, berührten nichts in dem Zimmer des Bruders, ließen alles über Jahre so bestehen. Und das tut unsere Seele nicht gut. Und daher ist dieser Tag auch in der Trauer, liegt ja eine Chance, etwas Wichtiges. Und kann dieser Tag eine Chance sein, dass wir die Erinnerung zulassen, dass wir mit Gottes Hilfe versuchen, das zu verarbeiten und das Gewesene einfach noch einmal wertzuschätzen, was wertvoll, was golden war, was, wie dieser Mensch mich geprägt hat, uns zusammen, was unser Leben reich gemacht hatte, einfach diese Bruchstücke nochmal neu zu sortieren und ja mit Gottes Hilfe auch Abschied zu nehmen, das zu spüren, wie man gemeinsam Geborgenheit erlebt hat oder unvergessliche Momente, Gespräche auf einer Wellenlänge, einfach dieses nochmal dankbar entgegenzunehmen. Ich fand ein Wort ganz interessant von dem Dichter Rilke, der schreibt, wenn uns etwas fortgenommen wird, womit wir tief und wunderbar zusammenhängen, so ist viel von uns selber mit fortgenommen. Gott aber will, dass wir uns wiederfinden, reicher um alles Verlorene und vermehrt um jenen unendlichen Schmerz. Ja, also jedenfalls, vielleicht kennen viele das, dass wenn jemand geht, mit dem wir wirklich fest verbunden waren, dass dann auch etwas von uns zu Ende gegangen ist. Das ist der Totensonntag. Der andere Name des heutigen Tages ist aber Ewigkeitssonntag. Und hier steht die Perspektive auf das Leben nach diesem Leben im Vordergrund. Was erwartet die von uns ergangen sind, und was erwartet uns selbst? Der Totensonntag und der Ewigkeitssonntag, das sind zwei Perspektiven. Beide sprechen von der gleichen Grenze, aber aus einer ganz verschiedenen Sicht, aus einem verschiedenen Blickwinkel. Und ich möchte heute zu dieser zweiten Perspektive etwas sagen. Und die mit uns gemeinsam besehen, die Ewigkeit bei Gott. Was bedeutet das für uns heute? In der Offenbarung heißt es, Gott wird abwischen, alle Tränen. Und dann wird der Tod nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, denn das Erste ist vergangen. Nach dem Ersten kommt ein Zweites. Und drei Bibelworte dazu. Drei Verse der erste Zentrale, der ist aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 3, den wir zurzeit ja auch lesen, in der Bibel lese, Vers 13. Dort sagt Petrus, wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und Paulus hat ganz ähnlich gedacht und er formuliert es etwas persönlicher, sagt in Philipper 3, Vers 13 und 14, eins aber sage ich, vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Er jagt nach der himmlischen Berufung. Und noch Psalm 73, Vers 25, dort betet der Psalmist, Herr, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erden. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Ich habe zwei Fragen dazu. Die erste Frage ist, lebst du mit dieser Perspektive? Glaubst du persönlich, dass es weitergeht hinter dem Horizont? Mit dieser Frage, Ob es ein Weiterleben nach dem Tod gibt, beschäftigen sich ja nach wie vor sehr viele Menschen. Egal, ob sie an Christus glauben, ob sie zu einer anderen Religion gehören oder ob sie Gott völlig leugnen, trotzdem treibt uns die Frage um. Und die Bibel sagt, dass das so ist, weil Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Und weil wir nicht nur materielle Wesen sind, sondern auch geistliche Wesen und ein Gespür dafür haben, was Ewigkeit bedeuten kann und bleiben und was es auch heißt, zu sein und nicht zu sein. Und deshalb liegt die Ewigkeit in unseren Herzen. Und wir fragen uns dann, wie wird es sein? Gibt es Himmel und Hölle, so wie die Bibel es sagt? Müssen wir uns einmal nach diesem Leben für unser Leben in dieser Welt vor Gott verantworten? Das sind wichtige Fragen. Und es ist wichtig, dass wir dazu Antworten für uns finden. Dass wir sie nicht hinausschieben und dann eines Tages sind wir völlig überrascht. Wenn wir dann vor dem Ende unseres Lebens stehen und nicht wissen, was wir hoffen und glauben können. Wird es ein Wiedersehen mit den Menschen geben, mit denen man hier verbunden war? Ich habe ein Zeugnis gelesen von Hans Bernhard von Heften. Der gehörte zur Widerstandsgruppe gegen die Nazi-Diktatur Hitlers, des sogenannten Kreisauer Kreises von Graf von Moltke. Und er wurde am 15. August 1944 vom Volksgerichtshof zum Tod verurteilt und er schreibt dann kurz vor seiner Hinrichtung an seine Frau, weil er eben wusste, dass es mit ihm zu Ende geht: Meine gute Barbara, ich danke dir aus tiefstem Herzen für alle Liebe und allen Segen, die du mir in den 14 Jahren unserer Ehe geschenkt hast. Bitte vergib mir allen Mangel an Liebe. Ich habe dich sehr viel mehr lieb, als ich dir gezeigt habe. Aber wir haben eine Ewigkeit vor uns, um uns Liebe zu erweisen. Dieser Gedanke kann dir ein Trost in der Trübsal sein, in der Trübsal deiner Witwenjahre sein. Ich bin gewiss, sei du es auch, dass wir beide mit allen unseren Lieben wieder vereinigt werden in Gottes unaussprechlichem Frieden, in der wunderbaren Geborgenheit, in des Heilands Gnade und Güte, in der erlösten Seligkeit der Gotteskindschaft. Die erste Frage, die ich an uns stelle, ist ganz einfach die: Was glaubst du? Lebst du mit dieser Perspektive auf eine Ewigkeit bei Gott, auf den neuen Himmel und die neue Erde nach seiner Verheißung, in der seine Gerechtigkeit wohnt? Die zweite Frage, die ich habe, ist: Wie bereitest du dich auf die Ewigkeit vor? Über den Tod nachzudenken, das verschieben wir gern auf später. Wir wissen, dass manche Fragen geklärt werden sollten, aber wir haben ein beklemmendes Gefühl. Aber weil keiner von uns sagen kann, wann er stirbt, deshalb kann es nur klug sein, sich frühzeitig damit zu beschäftigen. Und ich möchte heute zu diesem Sonntag auch Mut machen, sich auf diese Fragen einzulassen. Ein Mann wusste, dass es zu Ende ging. Die Ärzte hatten ihm das recht schonungslos gesagt. Er hatte nur noch ein paar Monate, dann würde alles vorbei sein. Wie sich das wohl anfühlt, das Sterben? Und was kommt davor? Krankenhaus, Schmerzen, wirre Tage, betäubt von Schmerzmitteln, wo er die Welt nur noch tastend erlebt, wie durch einen Schleier, Sorgen um die Lieben, die man zurücklassen muss. Was sind in einem solchen Moment unsere Bedürfnisse? Woher kommt dann echter Trost? Was hilft beim Sterben? Kann man sich tatsächlich darauf vorbereiten, wie auf eine große Prüfung, Führerscheinprüfung, Abi-Prüfung oder auf eine Geburt? Hast du dein Haus bestellt? Bist du bereit, diese Welt zu verlassen, zu gehen und zurückzulassen, den Weg zu gehen, den jeder für sich selber von uns gehen muss und der keiner für den anderen übernehmen kann. Früher hat man sich da mehr Gedanken drüber gemacht. Darum hat Martin Luther eine kleine Schrift, eine kostbare Schrift verfasst, die heißt ein Sermon, das ist also eine Predigt, von der Vorbereitung zum Sterben. Er hat das in einer Zeit gemacht, in der die Menschen das noch sehr viel mehr taten, weil sie haben das erlebt, dass auch junge Leute an einer Krankheit ganz plötzlich diese Welt verlassen mussten manchmal. Und heute ist das einfach in der Regel nicht mehr so. Und deshalb denken wir immer, das liegt noch ganz weit in der Zukunft. Da habe ich noch Zeit. Und ich habe schon manchen erlebt, der war 80 oder über 80 und sagte, ja, also damit setze ich mich jetzt noch nicht auseinander. Das kommt später mal. Ja? Aber ich habe auch anderes erlebt. Und Luther hat 20 Punkte gemacht, aber die will ich heute nicht nennen, sondern nur ganz wenige davon. Was er sagt in seiner Schrift, ein Sermon von der Vorbereitung zum Sterben. Das Erste, was er sagt, zur Vorbereitung gehört, dass wir auch unser zeitliches Gut ordnen. Das heißt zum Beispiel ein Testament machen, das Erbe klären, damit es dann bei den Nachfahren keinen Streit gibt. Ja, das gehört auch dazu. Heutzutage würde man noch dazu sagen, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, ja, eben Testament. Und ich weiß, ich schiebe das auch schon jahrelang vor mich her, ja, wie das geht. Aber vielleicht sollten wir das neu vor Gott prüfen, ob das für uns dran ist, uns da mal Gedanken zu machen. Ein zweites, was Luther sagt, was dazugehört, ist zu gucken, dass wir die Beziehungen klären. Dass wir nicht im Streit, in der Unversöhnlichkeit diese Welt verlassen müssen. Dass wir Kränkungen überwinden und Fehler zugeben, dass wir Konflikte nicht zu lange schwelen lassen. Ich bin manchmal entsetzt, wie lange Menschen an einer Unversöhnlichkeit festhalten, mit Leuten, mit ihrer Familie nicht mehr reden, kein Wort wechseln, nicht die Versöhnung suchen. Wie will man damit dann vor Gott treten? Also das ist etwas ganz Wesentliches auch, dass wir in der Vorbereitung darauf, dass wir sagen, jetzt ist eine Zeit, in der wir die Versöhnung suchen können, die so wichtig ist, wenn wir vor Gott treten wollen. Ein drittes ist natürlich, das erwähnt Luther jetzt gar nicht so stark, dass wir in dieser Perspektive auch anders Werte legen können in dieser Welt und überlegen, was zählt denn nun wirklich? Was hat denn nun wirklich Wert, auch mit dieser Perspektive? Das kann uns davor bewahren, allzu sehr auf Dinge zu setzen, die, wenn wir dann an dieser Grenze unseres ersten Lebens stehen, völlig bedeutungslos sein werden. Ja, und dann das, was Luther dann eigentlich nennt als den dritten Punkt, aber eigentlich sein Hauptpunkt ist, allein sich auf Gott ausrichten, weil er sagt, nur so kann man wirklich tröstend sterben. Allein sich auf Gott ausrichten, die enge Pforte zu durchschreiten, zu der Jesus die Tür ist, nur so gibt es ein getröstetes Sterben. Und Luther gebraucht dazu ein beeindruckendes Bild, wie ich finde, für das Sterben. Er vergleicht es mit unserer Geburt, wo man auch das Baby durch einen engen Geburtskanal hindurch muss. Und so sagt er, so ist das Sterben, wie dass man für eine kurze Zeit durch eine Enge hindurch muss. Und danach aber kommt die Weite und kommt eine viel größere und weitere Welt, wie wir sie jetzt haben. Dann kommt das Licht. Aber davor steht ein kurzes Stück, was uns manchmal Angst macht, ja, oder auch oft. Ja, auch wir Christen sind da ja mit von betroffen. Uns kann das Sterben Angst machen, aber wir wissen, danach kommt die Herrlichkeit. Danach kommt das Leben bei Gott, eine neue Welt, in der die Gerechtigkeit wohnt. Und dann spricht Luther sehr viel von den Dingen, die uns die Angst vor dem Sterben nehmen können. So, dass der Tod nicht nur als die letzte Unausweichlichkeit steht, der ist eben am Ende und da kann keiner vorbei und der kommt eben auf jeden, sondern dass er auch verbunden ist eben mit der Erlösung, mit diesem himmlischen Ziel, mit der Vollendung der Gnade. als die eigentliche Berufung, die wir haben, dass wir nicht nur gemacht sind für diese Welt, sondern auch für die neue Welt, die kommt. Und dass wir uns erinnern, dass die, die in Christus sterben, auch den Tod überwinden werden. Sie sind vom Tod zum Leben durchgedrungen. Der Tod ist da nicht mehr nur schrecklich und grau, sondern auch farbig, hoffnungsvoll, weil von Christus überwunden. Denn Christus ist nichts als lauter Leben. Wenn wir uns mit ihm verbinden und je mehr wir uns mit ihm verbinden, desto getroster und tröstender können wir diese Welt verlassen. Dass wir uns dies einfach bewusst machen, warum der Tod überhaupt kam, wegen unserer Schuld und dass Christus sie aber überwunden hat, dass er am Kreuz dafür gestorben ist, damit wir wirklich eine neue Verbindung zu Gott haben können. Und dass unser Schicksal in der Ewigkeit eben in dieser Welt entschieden wird. Darum ist diese Frage wichtig zu klären, diese Entscheidung zu treffen. Es ist vielleicht die wichtigste, die wir in diesem Leben treffen können, dass wir uns an Christus festmachen, ihn als Erlöser annehmen und diese Entscheidung auch nicht länger hinausschieben, als es gut ist. Also manchmal braucht diese Frage eine Zeit zum Reifen, aber oft wird sie auch hinausgeschoben. Und ich denke, dass diese Dinge, die Luther hier nennt, das ist so, wie wenn man einen Boden im Garten gut vorbereitet, damit die Pflanze der Hoffnung wachsen und gedeihen kann. Wie sagte der Psalmist, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erden. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Ich habe im Laufe gerade meines Dienstes immer wieder Menschen kennengelernt, die ich in bewundernswerter Weise sich vorbereitet haben auf ihren Tod, auf das Leben danach, die das wirklich so getan haben, die ihre Sachen geordnet haben, die geguckt haben, dass sie die Beziehungen klären und die sogar ihre Beerdigung schon mal angedacht haben und die vor allem mit Gott im Reinen waren und dann auch loslassen konnten und sagen, ich gehe jetzt von dieser Welt, aber ich gehe in eine neue. Und ich denke, auch wenn wir das heute nicht mehr so bewusst erleben wie Luther damals, aber auch wir brauchen doch Beistand, Hilfe und Trost für diesen letzten Schritt durch die enge Pforte. Jesus ist das Licht, das unsere Dunkelheit hell machen will. Mach es fest. Jesus sagt, wir können unserem Leben keine Spanne hinzufügen. Darum sollen wir nach seinem Reich trachten. Uns nicht nur um irdische Dinge und Schätze kümmern, sondern wo unser Schatz ist, da ist auch unser Herz und wo will es sein als anders als im Himmel bei Gott. Denn es kommt die Stunde und sie kommt zu einer Zeit, wo wir es nicht meinen. Das ist der Grundgedanke, den ich euch heute einfach mitgeben will. Nimm dir hier und heute Zeit, um dich auf die Ewigkeit vorzubereiten. Nimm dir Zeit, die Dinge aufzuarbeiten. Nimm dir Zeit zum Trauern, nimm dir Zeit, aber auch die Dinge zu klären. Es geht um die Entscheidung für Gott, aber es geht auch um anderes. Die unsichtbare Welt wahrnehmen, mit Gottes Augen sehen. So habe ich die Schlussfrage: Sind wir bereit, unser Haus zu bestellen, unsere Angelegenheiten zu ordnen, unsere Erlösung festzumachen, unseren Blick hoffnungsvoll zu erheben, uns von Gott trösten zu lassen und uns vertrauensvoll in seine Hände fallen zu lassen? Vor uns liegt die Zukunft bei Gott. Mehr kann es nicht geben. Amen. Amen. Lasst uns still werden zu einem Gebet.